Willkommen bei Medica, dem Podcast für Frauengesundheit. Hier dreht sich alles um Gesundheitsfragen zu Themen, die bewegen. Freu dich auf spannende Gespräche und inspirierende Inhalte mit deiner Gastgeberin Alexandra Keller. Dieser Podcast wird unterstützt von der Autowelt Innsbruck Denzel und Unterberger und dem Range Rover Evoque, dem SUV für starke Frauen mit Stil. Entdecke urbane Eleganz, die genauso vielseitig ist wie du.
Ich bin heute zu Gast bei Stefanie Leier. Stefanie Leier ist Apothekerin in Axams, gell? Und wir reden heute über Aspirin und die unterschiedlichen Wirkungen von Aspirin oder die Aspirin auf Männer und Frauen haben kann, also wichtige Informationen. Stefanie, stell dich doch mal kurz vor.
Ja, mein Name ist Stefanie Leier. Ich bin angestellte Apothekerin in Axams seit 2007. Und Vizepräsidentin der Tiroler Apothekerkammer. Und ich habe den Beruf Apothekerin gewählt, weil ich schon in der Schule von der Chemie fasziniert war. Und Chemie alleine zu studieren hat mich eigentlich nicht interessiert. Ich habe auch Kolleginnen gehabt, deren Mütter Apothekerinnen waren. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich das Ideale. Es kommt viel Chemie in unserem Studium vor, das dann mit der Pharmazie zu vereinen. Und so war mein Weg.
Mhm. Medizin spielt ja auch eine riesige Rolle. War das dann auch so ein Interesse von dir?
Nein, weil ich eigentlich bei den Apothekerinnen gesehen habe, dass es eigentlich ein idealer Beruf ist, um Familie und Beruf zu vereinen. Mhm. Und wir haben ja doch einen über 80-prozentigen Frauenanteil und jetzt mittlerweile als Selbstmutter weiß ich das sehr zu schätzen, dass ich das tatsächlich gut vereinen
lässt. Ja. Und Medizin wäre schwieriger geworden wahrscheinlich.
Oder halt, möchte ich jetzt nicht einmal sagen, genau, was man nicht. Aber es war jedenfalls das Richtige.
Ja, dann kommen wir doch zum Aspirin. Das ist die Acetylsalicylsäure, wird auch kurz ASS mit ASS abgekürzt. Bei uns ist es eben besser bekannt unter dem Markennamen Aspirin. Bevor wir dann zu den für Frauen ziemlich relevanten Fakten kommen, ein bisschen Geschichte. Salicylsäure, also der schmerzstillende und fiebersenkende Zauberstoff, steckt in der Rinde von Weiden. Und schon die Germanen und Kelten haben Extrakte daraus gewonnen und zu Heilzwecken verwendet. Eigentlich irre, gell, wenn man so die Geschichte betrachtet. Was ist aus der Sicht einer Apothekerin, was ist aus deiner Sicht das Faszinierende an der Heilgeschichte der Weidenrinde?
Also für mich am faszinierendsten ist eigentlich, dass dieses Wissen rund um die Pflanzen schon so alt ist. Weil man kann noch weiter zurückgehen, nämlich im 5. Jahrhundert vor Christus hat Hippokrates schon einen Salicyltee zubereitet, um Fieber zu senken. Mhm. Und wenn man sich das vorstellt, also das ist ja Wahnsinn im 5. Jahrhundert vor Christus, wie lange das schon zurückliegt. Und natürlich hat man damals schon gewusst, dass von der Weidenrinde eine gewisse magenreizende Wirkung ausgeht. Und daher waren eigentlich alle, die an der Weidenrinde gebastelt haben, bestrebt, eine Weidenrinde ohne möglichst viele Nebenwirkungen zu kreieren. Mhm. Und das hat dann eben schon früh begonnen. Und was mich weiters fasziniert ist, dass am Anfang eben immer die Pflanze steht. Also auch unsere ganzen modernen Arzneimittel lassen sich zum Großteil von Pflanzen ableiten. Und wir kennen ja auch den Spruch unserer Großeltern oder Großmütter vorwiegend, dass gegen jedes Leiden ein Kraut gewachsen ist. Mhm, und so hat man eben halt in der Erfahrungsmedizin schon viele Jahrtausende gewusst, welche Pflanze man zu welchem Leiden verwendet und auch welche Nebenwirkungen von diesen Pflanzen ausgehen. Und natürlich auch, dass die Dosis bei gewissen Pflanzen das Gift macht. Mhm. Und gerade die traditionelle europäische Medizin und die traditionelle chinesische Medizin werden als solche Erfahrungsmedizin bezeichnet. Und da ist natürlich sehr viel von Generation zu Generation überliefert worden. Auf das wissen wir ja heute noch zugreifen können. Und zusammenfassend fasziniert mich halt wirklich, dass dieses Wissen so alt ist und eigentlich der Vorläufer für die moderne Medizin und auch Pharmazie ist.
Also hat man dann immer versucht nachzubauen eigentlich, gell? Das,
genau.
Was die Natur vorgegeben hat, hat
genau.
Man versucht dann nachzubauen.
Genau.
Wie kann man sich denn das vorstellen? Also wenn wie du jetzt sagst, schon im 5. Jahrhundert vor Christi die Salicylsäure aus der Weidenrinde bekannt war sozusagen, man hat es wahrscheinlich noch nicht so genannt, aber wie ist die Genese von so einem Naturheilmittel? Sind da die Leute zur Weide gegangen, haben sich gedacht, da knabbern wir jetzt einmal dran oder kochen's oder was auch immer. Weiß man da was, wie das?
Also ich denke schon, gell, also ich kann das jetzt auch nicht belegen, aber ich denke schon, dass einfach durch Try and Error sozusagen manche Pflanzen dann verwendet worden sind und manche nicht. Gell. Mhm. Also ich glaube nicht, dass man es so eins zu eins sagen kann, wie es tatsächlich passiert ist, aber es liegt nahe, dass man einfach probiert hat und festgestellt hat, von dem geht die und von jenem eine andere Wirkung aus.
Und wenn man es überlebt hat, war es gut?
Ja.
Du hast schon kurz gesagt, also man hat dann schon gewusst, dass die Salicylsäure, also der pure Stoff aus der Weidenrinde, Magenschmerzen verursacht und Übelkeit. Das war ja dann eine der Geschichten, die dann bei der industriellen Herstellung beziehungsweise beim Nachbauen im Labor dann auch eine entscheidende Geschichte war, oder? Da was hinzuzufügen, um eben diese Nebenwirkung, die sehr unangenehme, weil nur weil es auf einem dann an einem Eck nicht mehr weh tut, tut es halt am anderen weh. Das wollte man unbedingt ausschalten. Was war das Bahnbrechende damals, als in den Labors die Salicylsäure entwickelt wurde, beziehungsweise erfunden wurde oder chemisch gebaut wurde?
Genau, also zunächst war es ja mal die Zielsetzung von Chemikern und Pharmazeuten, den Wirkstoff aus der Weidenrinde zu isolieren. Und da hat man dann quasi mit einem Salz die Acetylsalicylsäure hergestellt. Also das ist dann auch mehreren gelungen, nicht nur dem Herrn Hoffmann und dem Eichengrün. Mhm. Aber das Schwierige war, dass das immer mit Verunreinigungen einhergegangen ist. Und diesen beiden Herren, also dem Hoffmann und dem Eichengrün, ist es dann gelungen, einen Syntheseweg zu finden, wo die Acetylsalicylsäure ohne Verunreinigungen hergestellt hat werden können. Und das war eigentlich das Bahnbrechende. Und da ist dann quasi die Serienproduktion damals in den Farbenwerken Bayer 1897 losgegangen.
Eine sehr uralte Geschichte dann, ja. Also auch für uns jetzt. Wie haben die das getestet dann auch? Oder war das einfach schon klar? Okay, wenn wir es rein herzustellen oder herstellen verstehen, dann wird es auch funktionieren? Oder wie ist das getestet worden?
Also da ist dann wieder ein anderer Herr ins Spiel gekommen. Das war der Kurt Wittauer. Der war damals Oberarzt in Halle an der Saale und der hat scheinbar die ersten klinischen Studien an 50 Personen mit Acetylsalicylsäure durchgeführt. Wie da genau oder an wem getestet worden ist, hat sich nicht genau herausfinden lassen jetzt für mich. Aber generell, wie früher quasi getestet wurde, also da findet man ganz viele Überlieferungen und das wird beim einen oder anderen, glaube ich, schon auch Entsetzen hervorrufen, was da so alles passiert ist.
Zum Beispiel?
Ja, also es hat zunächst einmal diesen medizinischen Selbstversuch gegeben, wo tatsächlich Ärzte ihre hergestellten Arzneien an sich probiert haben, was aber damals narrisch notwendig war, um einfach auch die Medizin voranzutreiben. Also man muss sich vorstellen, das war schon immer der Wunsch, dass man weiter was entwickelt und dass man einen Erfolg hat. Und das war halt natürlich das Naheliegendste, was man machen hat können. Aber natürlich hat es auch noch neben diesem Selbstversuch die nicht ganz freiwilligen Probanden, sage ich jetzt einmal, gegeben, wo tatsächlich zum Tode Verurteilte herangezogen wurden, um neue Arzneien zu testen. Und da findet man eigentlich die ersten Überlieferungen schon in der Antike. Eine kurze Pause hat es dann im Christentum in Europa gemacht, also zwischen dem 5. und 13. Jahrhundert, bis es aber dann im 14. Jahrhundert wieder Fahrt aufgenommen hat und tatsächlich eben an zu Tode Verurteilten hauptsächlich Gifte und Gegengifte dann erprobt worden sind. Und sogar dann in der Neuzeit, also bis zur preußischen Anweisung 1900, hat man wirklich Zugriffe auf sozial deklassierte Gruppen gebilligt. Nur dann im Laufe der Zeit, also 1900, ist dann der Ruf aus der Bevölkerung auch groß geworden oder der Aufschrei, diese medizinischen Versuche in der Art abzuschaffen. Es hat dann sogar ein Papier gegeben, eine Richtlinie über wissenschaftliche Experimente. Mhm. Aber selbst das hat eigentlich namhafte Wissenschaftler wie zum Beispiel den Paul Ehrlich nicht davon abgehalten, sein neues Syphilis-Medikament an nahezu 100 nicht freiwilligen Patienten zu erproben. Mhm. Und ein wenig begeisternd ist dann natürlich im Nationalsozialismus weitergegangen und auch in der ehemaligen DDR. Mhm,
Die Selbstversuche waren ja auch eine heftige Geschichte, oder? Weil ich glaube, hat der Paul Ehrlich auch an sich selber getestet oder war das?
Kann ich jetzt nicht, also habe ich jetzt nichts drüber gelesen, aber man kann sich vorstellen, da hat es schon eine Batzen Mut dazu gebraucht, sich da so ein neuartiges Arzneimittel wirklich zu verabreichen.
Beim Aspirin, waren da Frauen ein Thema schon? Oder war das einfach nur, an freiwilligen, unfreiwilligen oder hauptsächlich unfreiwilligen Menschen getestet? Ja. Hat's da schon Frauen gegeben, die, oder das Bild der Frau eigentlich überhaupt?
Also, ich glaube nicht. Ich glaube, man hat damals einfach alles genommen, was man kriegen hat können. Ob freiwillig oder unfreiwillig. Also, da ist, glaube ich, nur um das Vorankommen tatsächlich in der Medizin gegangen und da haben, glaube ich, hat die Geschlechterverteilung bei Weitem noch keine Rolle gespielt.
Mhm. Wie hat man denn dann die Dosierung auch festgelegt? Jetzt gerade beim Aspirin, war das dann aufgrund dieser Erfahrungswerte, hat man gesagt, so und so viel?
Ja, ich denke schon, Tablette, dass, genau. Oder, ja.
Also das ist dann einfach aus den Versuchen raus entstanden.
Genau, ja.
Ja. Aspirin hat ja dann eine sensationelle Erfolgsgeschichte, einen Siegeszug in der Kategorie der frei verkäuflichen Schmerzmittel angetreten. Ich habe nachgelesen, 1950 ist es ins Guinness-Buch der Rekorde eingezogen und 1977 hat die Weltgesundheitsorganisation Aspirin als unentbehrliches Arzneimittel in die Liste aufgenommen auch. Mhm. Was war denn für die Aspirin? Wie hast du Aspirin kennengelernt? Also auch in deinem Privatleben und dann auch im Studium. Was hat das für einen Stellenwert gehabt?
Ja, ganz lustig. Also immer, wenn es irgendwo gezwickt hat, ist die Mama oder die Oma um ein Aspro gelaufen. Mhm. Was anderes war eigentlich damals nicht im Haus. Mhm. Ob bei grippeähnlichen Beschwerden oder ob es einen Muskelkater nach einem langen Wandertag gegeben hat oder einfach nur Kopfschmerzen, man hat zum Aspro gegriffen. Mhm. Im Nachhinein, aus pharmazeutischer Sicht, für mich natürlich ein Wahnsinn, weil heute weiß man, dass Aspirin eigentlich erst für Kinder ab 12 Jahren zugelassen ist, dass eigentlich vorher, also unter 12 Jahren, das Aspirin mit diesem Reh-Syndrom einhergehen kann. Eigentlich ganz eine gefährliche Geschichte.
Was ist das?
Genau, da kann es eben zu einer Hirnschädigung kommen und auch zu Leberfunktionsstörungen, die zu 50% tödlich verlaufen können. Also eigentlich ganz eine unschöne Geschichte. Und 30% der betroffenen Kinder tragen sogar dauerhaft kognitive und neurologische Schäden davon. Mhm. Also zum Glück ist es bei mir gut gegangen.
Ja, aber das ist wahrscheinlich der übliche Weg, wie man Aspirin kennenlernt, oder? Weil es hat einfach in jeder Hausapotheke, jeder hat es zu Hause.
Ja, gerade früher, glaube ich, nicht viel mehr als heute. Also heute, glaube ich, weiß man schon, dass es auch andere Schmerzmittel neben dem Aspirin gibt, aber früher war das, glaube ich, tatsächlich das Allheilmittel in jedem Haushalt.
Ja, ja. Wann war denn, ich glaube, es ist ja dann auch so im 20. Jahrhundert, war es ein sehr breites Mittel. Ich glaube, Malaria ist damit bekämpft worden. Gerade in Deutschland hat es ja große Malaria-Gebiete gegeben. War das einfach so auch so, weil es dann in die Weltgesundheitsorganisationsliste der wichtigsten Arzneimittel gelandet ist, ist das einfach so breit angewandt worden wie auch bei dir zu Hause?
Ich denke schon, gell? Also es muss fast so sein, weil sonst hätte es nicht so eine große Popularität erfahren. Mhm. Und heute würde man sagen, es ist gehypt worden. Also vielleicht sind da auch gute Werbeexperten im Hintergrund gestanden.
Möglicherweise, gell? Ja. Das ist ja auch, jahrzehntelang hat es ja auch, bei der Dosierung von Aspirin hat es keinen Unterschied gegeben eben bei Frauen und Männern, ist man immer davon ausgegangen, wie bei vielen anderen Medikamenten auch, dass Frauen einfach kleine Männer sind. Das war eben das Thema, dass es anders wirken könnte. Wann ist damit begonnen worden, Aspirin auch im Hinblick auf die potenziell unterschiedlichen Wirkungen und Nebenwirkungen bei Frauen und Männern zu testen?
Ja, eigentlich relativ spät, in den 1990er Jahren. Geht ja überhaupt die ganze Gendermedizin auf die Amerikanerin, auf Marianne Legato zurück. Mhm. Die war da sozusagen die Vorreiterin. Und bei meiner Suche nach Studien zu Aspirin habe ich eigentlich das erste Mal in den 2000er Jahren was gefunden, dass da Unterschiede herausgearbeitet wurden, die eben dann sowohl Männer und Frauen eingeschlossen haben. Also vorher war es eigentlich fast immer nur an Männern getestet. Mhm,
Was waren dann die Ergebnisse oder was sind relevante Ergebnisse aus den Studien für, Gendermedizin betrifft ja beide Geschlechter, für Frauen und Männer? Was ist wichtig zu wissen, wo der Unterschied liegt?
Genau, also habe ich eh schon erwähnt, bis zu den 2000ern hat man eigentlich nur Studien an Männern gehabt daher hat man eigentlich lange geglaubt, dass gerade die Niedrigdosistherapie mit Acetylsalicylsäure eine protektive Wirkung auf Herzinfarkt hat. Und als dann plötzlich in die Studien Frauen eingeschlossen wurden, hat man gesehen, dass eigentlich Frauen eher eine protektive Wirkung auf Schlaganfall haben und nur die Männer diesen Schutz vom Herzinfarkt sozusagen. Aber man muss jetzt immer noch betonen, dass Frauen in solchen Studien immer noch zahlenmäßig unterinterpretiert sind, unterrepräsentiert sind. Und um valide Daten zu bekommen, muss sich zukünftig das einfach ändern. Mhm, ja. Muss das paritätisch sein zukünftig.
Also kann man noch gar nicht wirklich sagen. Also es ist im Grunde noch gar nicht wirklich klar, wie es jetzt wirklich auf Frauen wirkt und wie es auf Männer wirkt. Also das sind so Basics, die du jetzt gerade genannt hast. Genau. Ich habe nur gelesen, dass es auch eben so Thrombose eben nicht vorbeugt. Das hat mich ein bisschen erschüttert, weil ich habe das immer so als Prophylaxe vor Langstreckenflügen, habe ich einfach Aspirin genommen. Und dann habe ich gelesen, nutzt nichts. Das ist auch so ein wunderlicher Aha-Effekt. Warum ist das denn so? Was passiert da?
Also das ist ja so, dass das nicht nur uns Frauen nicht schützt, also vor Thrombosen schützt es auch den Mann nicht auf Langstreckenflügen. Da müssen wir aber ein bisschen auf den Hintergrund eingehen. Das hat nämlich den Grund, dass man bei Thrombosen zwischen venösen und arteriellen Thrombosen unterscheiden muss. Und die Acetylsalicylsäure kann ja nur Thrombozytentrompen auflösen sozusagen. Und beim Langstreckenflug kommt es eben zu einer venösen Thrombose. Das heißt, die Blutströmung und die Blutzusammensetzung ändert sich und es entsteht ein fibrinogener Thrombus. Und diesen kann das Aspirin nicht auflösen. Mhm. Also Fibrin ist Aspirin nicht in der Lage aufzulösen. Und deswegen weder die Wirkung beim Mann noch bei der Frau. Und nicht auf Langstreckenflügen. Also besser die herkömmlichen Tipps beherzigen, genau wie die Beine bewegen, keinen Alkohol konsumieren, viel trinken. Mhm. Alles, was halt einfach diese Fließeigenschaften des Blutes nicht verändert.
Ja. Und auch immer wieder aufs Klo gehen. Auch.
Genau.
Ich hab auch gelesen, dass es Regelschmerzen, dass bei Regelschmerzen nicht die erste Wahl ist, Aspirin oder beziehungsweise auch gar nicht wirkt. Warum ist das?
Genau. Es ist so, dass gerade bei Frauen, die unter starken Blutungen leiden, die Acetylsalicylsäure die Blutungen noch verstärken kann und auch den Blutverlust somit steigert. Und das ist der Grund, weil eben Aspirin gerinnungshemmend wirkt. Und daher wäre es einfach besser, in dem Fall zum Ibuprofen zum Beispiel zu greifen. Und was man vielleicht auch noch im Hinterkopf haben sollte, dass wenn man eine Tablette Aspirin einnimmt, dass die dann noch bis zu einer Woche nachwirkt. Also ist es dann eigentlich nur in gezählten Tagen im Zyklus sinnvoll einzunehmen und generell einfach besser auf ein Ibuprofen auszuweichen.
Also das ist dann schon eine irre Wirkung. Gell? Also das ist mir auch neu, dass das dann so lang nachwirken kann.
Genau, ja.
Wie ist denn das auch? Also, du hast vorhin schon erwähnt, dass man müsste es ja viel, viel breiter testen, man müsste viel mehr auch auf Frauen eingehen. Wie ist das ganz allgemein? Gibt es da eine Möglichkeit, das zu pushen, also außer von Frauen selber? Oder wer müsste das eigentlich machen? Wer müsste sagen, okay, wir wollen jetzt, dass jetzt einmal alle gängigen Arzneimittel, wo die Frauen die gleiche Dosierung erhalten wie Männer, dass die einfach einmal speziell auf Frauen getestet werden?
Also es hat da, glaube ich, schon einmal einen Anstoß gegeben von deutschen Ärzten. Die haben damals in ihr Arzneimittelgesetz, ich glaube, das war 2004 oder 2005, aufnehmen lassen, dass eben Tests an Frauen und an Männern durchgeführt werden müssen. Mhm. Also ich glaube, es braucht halt einfach eine gesetzliche Änderung, damit das breit gelebt wird und natürlich auch vorab einmal das Bewusstsein bei allen muss da sein. Mhm. Also Ärzten, Apothekern, also alle, die im Gesundheitswesen tätig sind.
Dass man weiß, dass Frauen eben keine kleinen Männer sind,
genau.
Oder? Ja. Wenn man jetzt das Aspirin hernimmt, da gibt's ja sogar den eben vom Apfel abgewandelten Spruch, an Aspirin a day keeps the doctor away, also im englischsprachigen Raum, Aspirin am Tag hält dir den Arzt fern. Das ist so in der breiten Masse. Wie ist es, so ein Medikament, das einfach so lang schon gibt, wo das jeder kennt, dann ein bisschen zu entmystifizieren und zu sagen, schaut's einfach drauf, wie man das nimmt, fragt's nach, wie man es nehmen soll. Also überhaupt einmal da ein bisschen Fragen in den Kopf zu bringen, um es nicht weiterhin so zu verwenden, wie man es bis jetzt gemacht hat.
Genau. Also es ist einfach so, dass die tägliche Einnahme von niedrig dosierten Aspirin nicht für den gesunden Erwachsenen gilt. Die Empfehlung gilt lediglich für Menschen mit Vorerkrankungen, also wenn schon einmal ein Schlaganfall, ein Herzinfarkt oder eine Verengung der Herzkranzgefäße da war, dann ist so ein niedrig dosiertes Aspirin täglich indiziert. Beim gesunden Erwachsenen hat man eigentlich mehr Nebenwirkungen als Wirkung.
Mhm. Was sind die Nebenwirkungen?
Die sind sehr vielfältig. Hauptsächlich sind es Magen-Darm-Beschwerden, wie eben bei der Weide auch schon. Blutungen, Magengeschwüre, Überempfindlichkeitsreaktionen, auch die erhöhte Blutungsneigung und natürlich noch einige mehr, aber das wären so die wichtigsten.
Mhm. Wie ist es bei dir, wenn deine Kundinnen oder die Kundinnen in eurer Apotheke aufklären auch, wenn sie Aspirin holen? Sagst du, hallo, es ist einfach vorsichtig sein, es ist ein Medikament, das Nebenwirkungen haben kann?
Genau, natürlich, das ist ja mein Job, meine Aufgabe als Apothekerin, die Kunden dahingehend zu informieren. Auch wenn es quasi ihr Wunsch ist im Freiverkauf, fragt man natürlich auch das Notwendigste ab, um die Sicherheit zu gewährleisten. Und das ist ja auch der Grund, warum Aspirin immer noch apothekenpflichtig ist. Und das ist auch gut so, weil es einfach auch einer zusätzlichen Beratung durch eine Fachkraft bedarf.
Mhm. Wirst du damit auch konfrontiert? Also dass Leute vorkommen und so fragen, wie wirkt das jetzt eigentlich?
Ja, hauptsächlich aber eher, wenn es um Wechselwirkungen geht, ob sie das Aspirin mit gewissen Sachen nehmen können. Jetzt beispielsweise eine Blutverdünnung, das schnappen sie halt so im Bekanntenkreis oft einmal auf.
Ja.
Und dann kommen sie aber schon zum näher Nachfragen zu uns in die Apotheke.
Mhm. Und dafür seid ihr ja auch da.
Genau.
Ja, genau. Was ist dir noch wichtig zu erwähnen im Zusammenhang mit Aspirin, mit Frauen und Aspirin? Gibt es da Empfehlungen von dir oder was würdest du den Frauen dann auch gerne mitgeben?
Ja, also in erster Linie hoffe ich einmal, mit gewissen Mythen aufgeräumt zu haben. Also weil das ist natürlich auch immer wieder in der Apotheke ein Thema, diese Langstreckenflüge und die Prophylaxe. Also ich hoffe, dass ich da einmal Licht in die Sache bringen konnte. Und natürlich auch, dass Acetylsalicylsäure nicht das Mittel der Wahl bei Regelbeschwerden ist. Mhm. Und dass natürlich noch zahlreiche Studien notwendig sind, um klar die Unterschiede zwischen Mann und Frau herauszuarbeiten und natürlich auch zukünftig tatsächlich den Frauenanteil in diesen Studien zu erhöhen. Das wäre mein Anliegen.
Ein wichtiges Anliegen, ein schönes Schlusswort auch. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Und einen schönen Tag.
Ebenso, danke.
Das war Medica, der Podcast für Frauengesundheit. Redaktion Alexandra Keller. Produktion Stubenhocker. Medica wird in Zusammenarbeit mit dem Econova Verlag produziert, dem Herausgeber des Podcast-Magazins Medica, in dem du die Geschichten zu den Podcasts lesen kannst und noch viel mehr. Weil wir wissen, wer es weiß. Das Magazin findest du überall, wo es Magazine gibt. Die Podcasts überall, wo es Podcasts gibt. Schau vorbei auf econova.at/medica. Folge uns auf Instagram und schreib uns Kommentare. Schön, dass du dabei bist.